Wollte bei der Gelegenheit vielleicht auch anmerken, zu, bei dem einen Aufgabenblatt, beim Aufgabenblatt 3, was jetzt ansteht, war ja auch eine Aufgabe mit geordneten Körpern. Die hatte ich. Neuen Zettel zu schreiben, um zu zeigen, dass das ganz einfach war, aber gar nicht ganz einfach. So dass sie doch etwas anstrengender ist, als es eigentlich geplant war. Eine neue Aufgabe, die noch ein bisschen schwerer ist. Nein, die ist machbar, nur es ist, also sie ist doch anstrengender, als eigentlich ursprünglich beabsichtigt war. Und es ist dann auch nicht so. In der Klausur wird es noch viel schlimmer. Ich mache noch mal ein bisschen leiser. Nee, das Problem bei Klausuraufgaben ist, die überlegt man sorgfältiger als Übungsblattaufgaben. Nicht? Die schlampt man nicht einfach so hin, sondern überlegt, wie man das lösen kann. Und dann, die Aufgabe mit dem Körper, wo die neue Addition und die neue Multiplikation definiert wurden, das ist noch nicht schlimm, das ist undramatisch. Aber mit der Ordnung, das ist etwas schwieriger. Bitte? Ich versuche mein Bestes. Aber nicht mehr. So, jetzt besser? Okay. Mach's mal, ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf. Es war nicht die letzte Aufgabe, aber die Nummer. Noch lauter? Also ich versuche lauter zu reden. Bei der Klausur ist es halt so, wenn man da Aufgaben vorbereitet, dann überlegt man die sorgfältig, denkt sich, das ist ja leicht zu lösen und dann, das ist eigentlich ein bisschen zu leicht. Nicht? Und wenn man das dann sorgfältig überlegt, dann wird es immer schwerer. Also, weil in dem Moment, in dem man drinsteckt, sieht man das ja. Und dann, wenn man später die eigenen Klausuraufgaben wieder anguckt, stellt man fest, dass sie doch sehr schwer waren. Von daher ist es besser, nicht zu viel Zeit auf Klausuraufgaben zu verwenden. Das Problem ist, dass Sie dann aber wieder Fehler haben können. Bitte? Okay, jetzt machen wir trotzdem weiter mit geordneten Körpern. Also so schlimm wird es nicht mit der Klausur, nicht? Ich wollte jetzt nicht... Also... Letzte Woche hatten wir die natürlichen Zahlen... Upsa. Per Peano-Axiom eingeführt, halt eben als eine Menge mit einer Nachfolgeabbildung und einem Anfangselement. Und jetzt kann man sehen, dass für einen beliebigen geordneten Körper da hatten wir ja schon gesehen, dass das Nullelement in dem Körper geschwungen kleiner 1 ist. Und dann folgt aus weiter, dass auch 0 plus 1 kleiner ist als 1 plus 1. Also 0 plus 1 ist kleiner 1 plus 1. 1 plus 1 ist wiederum kleiner als 1 plus 1 plus 1. Und also echt kleiner bedeutet, die sind nicht gleich. Nicht? Anders als bei diesem pathologischen Körper, der bei 1 plus 1 gleich 0. Das passiert nicht. Ich komme immer weiter und so weiter. So, und wenn man die jetzt nimmt, dann kriegt man automatisch ja, das Anfangselement. Okay, die 0, ne? Das nächste Element, das ist die 1 natürlich, das definiert man jetzt als 2, das definiert man jetzt als 3, so wie in den natürlichen Zahlen und kriegt dann automatisch, dass in einem beliebigen geordneten Körper immer schon die natürlichen Zahlen kanonisch enthalten sind. eben einfach mit dieser Null-Nachfolgeabbildung einfach plus 1. So, und ja, diese Namen, die hier stehen, 2, 3, 4 und so weiter, sind halt einfach Namen für den dritten, den vierten, was weiß ich, wie viele Nachfolger. Man kann sie auch binär schreiben, also es ist einfach nur eine Art und Weise der Darstellung, dass ich das hier 1, 0 nenne, das hier 1, 1, das nächste dann 1, 0, 0 und so weiter. Oder ich kann sie hexadezimal notieren, da würde dann da hinten irgendwo ein A auftauchen, wenn ich weiterschreiben würde. Oder sonst wie. Und insbesondere kriegt man also automatisch stets, dass die natürlichen Zahlen immer in dem Körper enthalten sind. In jedem Bild natürlichen Zahlen. Und wenn man die hat, ja, der Körper ist ja abgeschlossen gegen Multiplikation, Addition, hat inverse Elemente für beide und so weiter. Aus diesem Grund kriegt man dann auch, dass die ganzen Zahlen in K enthalten sind, Z, und eben wegen der Multiplikativität auch, achso, und auch rationalen Zahlen sind in K enthalten. Eben einfach mit den Konstruktionen, die man mit den natürlichen Zahlen macht, um die ganzen und die rationalen Zahlen zu kriegen. Jeder geordnete Körper enthält also immer schon die rationalen Zahlen. Also ich schreibe es noch mal ein bisschen sorgfältiger hin. Jeder geordnete Körper braucht die Ordnung. Nicht? Also ohne Ordnung ist das nicht der Fall. Enthält damit eine Teilmenge, die mit den Verknüpfungen Addition und Multiplikation aus dem Körper sowie dem geschwungenen Kleiner gleich, dem abstrakten Kleiner gleich, und das ist wieder ein geordneter Körper. Die mit und die bijektiv sich auf Q abbilden lässt. Das Q, was man kriegen würde, wenn man die natürlichen Zahlen nehmen würde und das Q daraus bastelt. Ich schreibe mal bijektiv isomorph zu Q ist. Ja, und das Wort isomorph bedeutet, dass diese bijektive Abbildung Plus und Mal und Kleiner gleich respektiert, also erhält. Plus, Mal und Kleiner gleich erhält. So, dann kann man noch was überlegen. Wann immer ich zwei Elemente aus dem Körper nehme, also die rationalen Zahlen sind in dieser Art und Weise Elemente des Körpers, aber es kann sein, dass es auch, also dass außerhalb der rationalen Zahlen noch Elemente enthält. Zu je zwei beliebigen Elementen aus dem Körper, rational oder nicht, die sollten jetzt nicht gerade gleich sein, ja, und da findet man, immer was dazwischen. Also bezüglich der Ordnung natürlich. Ja, x ungleich y geordnet, ja, dann muss entweder x kleiner oder x größer y sein. Also nehmen wir mal x kleiner y. Ja, dann kann ich ja Folgendes machen. Ich kann zweimal x nehmen. Das ist ja einfach nur eine Schreibweise für x plus x. Jetzt kann ich es tatsächlich sogar noch als Multiplikation mit 2 interpretieren, was ja auch aus dem Körper ist. Dann kommen wir hoch hier. So, x plus x ist dann, ja, kleiner als x plus y. Weil x ja kleiner ist als y. Das ist kleiner als y plus y. Das ist 2y. Das war jetzt einfach die Verträglichkeit der Ordnung mit Addition. So, und jetzt benutze ich die Verträglichkeit der Ordnung mit Multiplikation. Also ist x kleiner als x plus y halbe, kleiner als y. Ja, x plus y halbe liegt dazwischen. Liegt echt zwischen x und y, das steht da hier. Sind also auch ungleich. Gut, die Idee ist jetzt nicht so überraschend. Ich nehme einfach die Hälfte. So, und jetzt mach ich weiter. Nur ruhig. Jetzt kann ich das Argument natürlich auch auf x und x plus y halbe anwenden und finde wieder was dazwischen. Und also wieder was Neues dazwischen. Und das kann ich fortsetzen und wieder was Neues kriegen. So dass ich unendlich viele kriege. Also zwischen. Ich schreibe mal abzählbar unendlich, mehr kriege ich jetzt nicht hin. Also unendlich viele verschiedene Elemente liegen. Was man eigentlich gar nicht unbedingt vermutet, wenn man nur diese unschuldige Forderung einer geordneten Struktur da macht. Sobald man die hat, kriegt man auch immer schon, dass ein Körper nicht endlich sein kann. Na gut, das ging schon mit den natürlichen Zahlen, das konnte nicht endlich sein. Aber jetzt ist auch noch zwischen zwei Elementen eines Körpers muss es auch immer unendlich viele geben. Bloß aus diesen bescheidenen Eigenschaften. Allerdings kann es immer noch Lücken geben. So, und jetzt wollen wir die Lücken wegkriegen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit mache ich jetzt hier. Zunächst mal definiere ich formal das, was man sich sowieso unter einer beschränkten Menge vorstellt. nehme ich einen geordneten Körper. Nehme eine Menge aus diesem Körper und nenne sie. Ja, jetzt mache ich verschiedene Unterscheidungen von beschränkt. Nach oben beschränkt. Wenn es. So, ja, wenn es eine obere Schranke gibt, nicht? Also irgendetwas, so dass alles aus der Menge M kleiner gleich dieser oberen Schranke ist. So, das formuliere ich jetzt. Wenn es ein Sigma aus K gibt, das ist ein kleingeschriebenes Sigma, der Art, dass x kleiner gleich Sigma ist für alle x aus M. So, und solch ein Sigma heißt obere Schranke von M. Obere Schranke von M. Jetzt können Sie die Tafelwischpause benutzen, um selbst hinzuschreiben, was eine untere Schranke ist. Na klar, die Menge M heißt nach unten beschränkt. Ganz analog, wenn es ein, und das nenne ich jetzt Rho, das ist etwas schwieriger zu schreiben. Ja, mit der Eigenschaft, dass gerade alle x aus der Menge größer gleich Rho sind, also ich schreibe es mal so, sodass also Rho kleiner gleich x für alle x aus der Menge. Ja, solch ein Rho, das lasse ich mal weg, Rho heißt untere Schranke. Ja, und die Menge heißt insgesamt beschränkt, wenn sie sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist. Also eine Menge, fing das so an? Ja, eine Menge heißt beschränkt, wenn sie nach oben und nach unten beschränkt ist. Okay, das ist das Ende der Definition. So, und Sprechweise jetzt. Ich nenne eine Menge unbeschränkt, wenn sie einfach nicht beschränkt ist. Nicht beschränkt heißt einfach, sie ist nicht nach oben und nach unten beschränkt. Also sie ist nicht beschränkt, wenn sie nicht nach unten beschränkt ist oder wenn sie nicht nach oben beschränkt ist oder wenn sie weder nach oben noch nach unten beschränkt ist. Gut, ich hätte gesagt, solch ein Sigma, extra so formuliert, obere und untere Schranken sind nicht eindeutig. Ja, es ist klar, sobald Sigma eine obere Schranke ist, von der Menge M natürlich, dann ist jedes Sigma Schlange, welches nicht kleiner ist als Sigma, mit also Sigma kleiner gleich Sigma Schlange, auch eine obere Schranke. Und in geordneten Körpern gibt es also auch immer welche. Zum Beispiel Sigma Schlange einfach gleich Sigma plus 1. Sodass dieser Begriff obere Schranke sozusagen inhärent uneindeutig ist. Untere entsprechend. So, fragt sich die sinnvolle Frage, gibt es eine kleinste obere Schranke bzw. eine größte untere Schranke? Und die Antwort ist, kommt drauf an. Also gibt es kleinste obere bzw. größte untere Schranken. So, und hier fängt die Analysis eigentlich an. Vorher war eigentlich alles Algebra. Jetzt kommt der Begriff der kleinsten oberen bzw. größten unteren Schranke. Die heißen auch Supremum, Infimum bzw. Maximum, Minimum. Also das ist Infimum. Und der Begriff ist naheliegend, die Formulierung nicht ganz so. Ich nehme also eine nach oben beschränkte Teilmenge eines geordneten Körpers. Ja, dann nehme ich alle oberen Schranken und nehme die kleinste. Also ich nehme eine obere Schranke. Die heißt jetzt mal Omega. Und jetzt kommt die nächste Tafel. Okay, diese obere Schranke heißt kleinste obere Schranke. Oder halt auch Supremum. Von M. Ja, wenn es die kleinste ist, nicht? Also, wenn gilt. Wann immer ich irgendetwas unter dieser oberen Schranke nehme, dann finde ich was, was schon in der Menge liegt. Also, um genau zu sein, zu jedem positiven und ich sagte ja schon, jetzt fängt die Analysis an, jetzt kommt auch das Epsilon. Zu jedem positiven Epsilon, auf größer 0 ist natürlich Quatsch, aus K muss hier stehen, positiv steht da schon. Gibt es ein X aus M tatsächlich, mit der Eigenschaft, dass wenn ich nach links gehe von Omega, dann ist das Element X schon größer. So, und dieses X, was da steht, das hängt im Allgemeinen von Epsilon ab. Also in der Formulierung, die ist völlig korrekt, aber der Deutlichkeit halber schreibe ich nochmal X von Epsilon. Wenn ich mein Epsilon kleiner wähle, also dichter dran in der rechten Schranke, muss ich mein X neu wählen. Ich male mal ein Bild. Das M könnte zum Beispiel die Menge aller rationalen Zahlen mit einem Primzahlennenner sein, vereinigt mit verschiedenen kleinen Intervallen. Und jedenfalls soll es eine obere Schranke geben. Hier ist irgendein Sigma. So, und jetzt, so wie ich sie gemalt habe, was schlecht zu sehen ist, zugegeben, würde mein Omega ungefähr hier sitzen. Ich male es nochmal in einer anderen Farbe. Und die Eigenschaft, die da steht, sagt, wann immer ich ein bisschen links von Omega hingucke, hier bei Omega minus Epsilon, dann finde ich ein Element aus der Menge M, hier irgend so ein Punkt, meinetwegen, es muss nicht ein Intervall sein oder sowas. Ich finde eventuell nur einzelne Punkte, aber ich finde immer noch was, was größer ist als das Omega minus Epsilon. So, das ist das, was hier formuliert ist. Und das kreise ich nochmal ein. Okay, und man nennt das denn? Omega Supremum von M. So, ich schreibe das nochmal lesbar. Sub M. Und das wird so oft gebraucht, dass es in LaTeX einen eigenen Befehl gibt dafür. Das ist übrigens eine gute Methode festzustellen, ob etwas viel gebraucht wird, wenn es einen LaTeX-Befehl gibt. Also Backslash Sub gibt gerade das da. So, jetzt wische ich das hier wieder weg. Wenn dieses Omega zusätzlich die Eigenschaft hat, also das Supremum, dann heißt Omega, dann verwendet man den Namen Maximum. Geschrieben Omega gleich Maximum M. Wird immer undeutlicher. So, jetzt wissen Sie eigentlich fast alles, denn das, was man jetzt bezüglich Infimum und Minimum macht, ist genau das, nur auf der linken Seite. Also, ist M nach unten beschränkt, ja, dann heißt eine untere Schranke so, jetzt kommt so ein bisschen die abendländische Bildung raus. Das geht ja von Alpha bis Omega. Links der Anfang, rechts das Ende. Also hier ist die Alpha. Die heißt größte untere Schranke. Beziehungsweise Infimum. So, das ist ein Begriff und meist verwendet man halt Infimum. So, jetzt mache ich das gleiche nochmal, was hier steht, nur für links. Also, wie muss das dann heißen? Zu jedem positiven Epsilon da gibt es ein. X aus der Menge mit der Eigenschaft, dass X kleiner ist als Alpha plus Epsilon. Das ist genau das gleiche für die linke Seite, wie ich eben für die rechte Seite gemalt habe, nur dass ich mal mit den Vorzeichen ein bisschen aufpassen muss. Und genauso vereinbart man Minimum zu schreiben anstelle von Infimum, wenn das Alpha, das Infimum schon Element der Menge ist. Minimum von M und geschrieben halt. Alpha gleich min m. So, das ist das Ende der Definition. Und ich versucht nochmal kurz zu fassen. Also Omega ist gleich Maximum M. Also wenn ich diese Aussage mache, Omega gleich Maximum N, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass Omega Supremum von M ist und zusätzlich noch das Omega Element der Menge M ist. Und Omega aus M. Und wenn ich das weiß, was da rechts steht, dann ist es auch andersrum richtig, nicht? Also Maximum-Aussage ist auf jeden Fall auch Supremums-Aussage und eben zusätzlich noch Enthaltens-Aussage. Doch. Bitte? Ach so, das, also die Aussage ist, wenn ich Maximum, wenn Omega das Maximum ist, dann ist es auch Supremum. Moment, was heißt jetzt hier? Und Omega aus M steht da, oder? Ach so, Entschuldigung, für Alpha gilt genau das Gleiche, entsprechend. Also Alpha gleich Minimum M. Daraus folgt Alpha gleich Infimum M und entsprechend, wenn Alpha Element M ist, dann ist es auch umgekehrt richtig. Das war jetzt nur, ja okay, fürs Infimum entsprechend. Sekunde. So, ich schreibe das nochmal fürs Infimum dazu. Alpha ist gleich Minimum M. Daraus folgt Alpha gleich Infimum M. So, und jetzt das und schreibe ich normal. Sobald ich das Blaue hier dazu habe und, ach so, jetzt muss ich auch links Alpha schreiben. Alpha aus M, dann ist auch Alpha das Minimum. Ja, Sekunde. Es gibt noch keine Y-Achse. Im Moment haben wir nur einen Körper. Wir wissen, dass wir den Körper als Teilmenge einer Geraden betrachten können. Das heißt, die werden, wenn Sie das so formulieren, auf der X-Achse gelegt. So. Das kommt jetzt. Na komm. Und zwar das einfache Beispiel. betrachte jetzt die Menge, das Intervall. Ja, im Moment dürfen wir noch nicht richtig von Intervallen reden, aber wir können Intervalle genauso definieren wie schon bekannt. Ich nehme jetzt einfach alle x, die zwischen a und b liegen. Wir hatten uns eben schon kurz davon überzeugt, dass es solche gibt. Also zum Beispiel a plus b halb ist ein Element. Und jetzt nehme ich halt alle. Ich weiß sogar, dass hier mindestens abzählbar unendlich viele drin sind. Und ich behaupte, dann ist... Ups, Moment, Entschuldigung. B ist gleich Supremum M. So, da oben steht jetzt die Formel. Jetzt x'en wir das richtig mal formal durch. Also, erst einmal ist festzustellen, dass b eine obere Schranke von m ist. Denn jedes Element von m ist natürlich kleiner als b. Und es ist außerdem die kleinste. So, richtig formal. Ich schreibe nochmal hin, was man sich überlegen muss. Das, was da oben steht. Zu jedem positiven Epsilon aus diesem Körper, ja, so ein x gibt. Welches die Eigenschaft hat, dass b minus epsilon kleiner ist als x. Das ist exakt das übersetzt, was da oben steht. Also, los. Es sei also epsilon ein positives Element aus dem Körper. Jetzt kann ich mir b minus epsilon angucken. Gut, und in dem Moment, in dem b minus epsilon unter a liegt, also kleiner ist als a, man kann sich überlegen, dass das genau das gleiche ist, dass b minus a kleiner ist als epsilon. Also das heißt, dass die Intervalllänge kleiner ist als epsilon. Wenn man das so sagen will. Ja, das A ist Element aus M, offensichtlich. So kann man x gleich A wählen. Also so tut es x gleich A, sollte man sagen. Also das hier. So, wenn a kleiner gleich b minus epsilon ist, also wenn epsilon zu klein ist, dass ich nicht unter a runterkomme, so wähle. Dann nehme ich x gleich b minus epsilon halbe. Warum das? Also, ich schreibe, das ist das gleiche wie 2b minus epsilon halbe mit den gewöhnlichen Rechenregeln. Das ist gleich b plus b minus epsilon halbe. Das ist die Mitte zwischen b minus epsilon und b. Und dann ist b minus epsilon kleiner als b minus epsilon plus epsilon halbe. Also ich kann was Positives dazu tun. Das ist das gleiche wie b minus epsilon halbe. Und das ist gleich x. So, und mir ist jetzt im Moment selber nicht klar, warum das automatisch in m sein muss. Denn so wie ich bislang argumentiert habe, kann es immer noch draußen liegen. Also, für den Fall, dass es noch nicht in m liegt, nehme ich halt b minus epsilon Viertel oder b minus epsilon Achtel oder sonst was. Solange, bis ich jedenfalls größer als a geworden bin. Ich glaube, ich meinte was anderes, aber naja. Lasse ich aber erstmal hier stehen. So wie es hier steht, ist es falsch. Einfach, weil das gar nicht stimmt im Allgemeinen. Ich glaube... Bitte? Ja, ich behaupte einfach, dass das b minus epsilon halbe aus m sei. Das ist aber... Ja, deshalb sollte das sein, ne? Das kommt noch. Also auf jeden Fall, das muss man reparieren. So geht das nicht. Ich lasse es jetzt aber einfach trotzdem stehen. Und stelle aber fest, dass, und darauf kommt es mir gerade an, dass das B nicht Element von M ist. Denn M hat nur Element... Bitte? Würde ich lieber als eine Art Übungsaufgabe lassen. Denn es ist nicht so entscheidend. Also die Idee ist nicht weiter schlimm.
Von wo bis wo ist das falsch?
Einfach diese Aussage ist falsch. Also zumindest die ist nicht automatisch richtig. So. Moment. Ja, Sie haben recht, danke. Ist richtig, ja, okay, ich habe es übersehen. Aus diesem hier folgt ja schon, dass das kleiner ist als größer ist als a und damit das aus m ist. Danke. So, jetzt stimmt's doch wieder. Also, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen gehabt und gesagt, das müsste man argumentieren, aber dankenswerterweise mit dem Hinweis ist das natürlich drin. Aufgrund von dieser Eigenschaft. Es ist einfach ein Punkt, der größer gleich a ist. So, dieses b ist allerdings eben nicht Element von m, sodass in diesem Fall die Aussage richtig ist. B ist das Supremum von m, was wir jetzt gerade mit so ein bisschen Eierei hier hingekriegt haben. Aber weil b nicht selbst Element, nicht selbst Element von m ist, ist b. B ist nicht Maximum von M. Dieses M hat übrigens kein Maximum. Das kann schon mal passieren. gut, ganz genauso kann man jetzt für A rangehen. Dass A das Infimum vom M ist, mit der gleichen Argumentation, diesmal hoffentlich ein bisschen. Ja. Ja, also mich interessiert jetzt nur b minus epsilon halbe. Ich will gar nicht zeigen, dass ich suche nur sowas hier. Ich suche nur irgendein x, welches größer ist als b minus epsilon.
Genau.
Gut, das habe ich da oben gefunden. Also b minus epsilon ist kleiner, mit ein bisschen hin und her und rumschreiben, kleiner als x.
Ja, okay, gut, aber woher wissen wir, dass dieses x aus n ist?
Weil das besteht aus allen Xen, die zwischen A und B liegen. In diesem Fall nehme ich das gesamte Intervall, das ist also ohne Lücken. Und weil es ein Körper ist und Epsilon ist aus K und B ist aus K und Epsilon halb ist dann auch aus K, ist auch B minus Epsilon halb aus K. Damit gehört es zu der Menge M, das sind alle Elemente von K, die dazwischen liegen. Also das heißt immer noch, dieses sozusagen Intervall kann immer noch Lücken haben, aber ich habe die gesamten Elemente, mit denen ich da rede, oder über die ich da rede, so gewählt, dass sie in den K liegen. Also alle X und A's und B's und Epsilon sind in K. Gut, also man kriegt genauso, dass es A das Infimum von M ist, genau die gleiche Argumentation geht durch. Und hier kann man aber sagen, weil A zusätzlich ein Element von M ist, ich lasse es ja zu dabei, ist A auch gleich das Minimum. So, jetzt habe ich an einer Stelle noch mal ein bisschen geschummelt. Ich habe halt immer gesagt, das Maximum oder das Supremum. Ja, weil, also ich mal diese Menge M mal auf, so wie ich sie da geschrieben habe, ist sie. Die Menge aller Punkte, die größer gleich A sind, also alles, was hier drin liegt, aber ungleich b ist, also kleiner ist als b. Dadurch, dass ich b rausnehme, ich lasse b nicht zu in der Menge, ja, ist b halt nicht in der Menge, und damit ist es kein Maximum. Es ist nur ein Supremum. A lasse ich aber zu, links, als Element von m. Bezieht sich auf dieses m, ja. Und umgekehrt kann ich es natürlich so rummachen, so, so, dann wäre b das Maximum, aber a nur das Infimum, kein Minimum. Ja,
Also wenn da jetzt ein Strich dabei wäre, dann wäre es dabei
gewesen. Dann wäre es dabei gewesen, dann würde ich es ja zulassen. Also kleiner bedeutet ja, also kleiner gleich und nicht gleich. Also das kleiner ist sozusagen eine stärkere Aussage, stärkere Feststellung. Ich weiß auch noch, dass es nicht gleich ist. Kleiner gleich bedeutet, dass ich beides zulasse. Kleiner und gleich zusammen. Okay. Und hier bedeutet das gerade, dass das A halt, wenn es gleich, also x gleich A ist drin. Ja, A kleiner gleich x. Also die Menge aller x, sodass A kleiner gleich x. A ist ein solches x. Okay? Aber gegen x kleiner b, dann ist b kein solches x. Ja, meine Schummelei eben war noch, ich habe das Maximum bzw. das Supremum gesagt und so getan, als gäbe es nur eins. Das ist so, wie es da steht, nicht automatisch klar. Könnte mehrere geben. Das ist aber nicht der Fall. Also Eindeutigkeit Aha, jetzt habe ich vergessen, Satz zu schreiben. Also die Formulierung mache ich mal wieder so mathematisch sportlich. Einfach nur jede Teilmenge eines geordneten Körpers jede jetzt, nicht unbedingt beschränkte oder sonst was, hat also höchstens ein Supremum bzw. höchstens ein Infimum. Gut, das mache ich wieder so ähnlich wie hier schon, hoffentlich ohne aus der Kurve zu geraten. Also, ich nehme mir mal zwei Suprema. Von einer Menge n. Des Körpers. So, Behauptung sind Omega 1 und Omega 2 stimmen überein. Ja, dann überlege ich mir, was passiert denn, wenn sie nicht übereinstimmen würden? Omega 1 ungleich Omega 2. Ja, was dann passieren kann, ist, dass entweder das eine gleich dem anderen oder das andere gleich dem kleiner dem anderen ist. Dem einen, so rum. Also entweder Omega 1 kleiner Omega 2 oder Omega 2 kleiner Omega 1. Das war gerade diese Eigenschaft der geordneten Menge, dass es immer eins von beiden nur sein kann. So, jetzt nehme ich mir einen der beiden Fälle. Welcher war das? Der erste. Ja, dann ist die Differenz von den beiden, die nenne ich jetzt Epsilon, Epsilon gleich Omega 1 minus Omega, Omega 2 minus Omega 1 positiv. Also größer als 0. So, jetzt kann ich ausrechnen, Omega 1 ist dann gerade Omega 2 minus Epsilon, einfach durch Umformen. So, und das ist ein Element des Körpers. Und jetzt benutze ich, das ist für das Supremum Omega 2. Definition von Supremum gibt es ein X aus M, aus der Menge, mit der Eigenschaft, dass Omega 2 minus Epsilon kleiner ist als, X. Und das bedeutet natürlich gerade, weil Omega 2 minus Epsilon gleich Omega 1 ist, dass dann auch Omega 1 kleiner X ist, weil die beiden sind ja gleich. Folgt nicht nur, sondern es steht sozusagen direkt da. Na gut, und das ist jetzt aber ein Problem. Denn jetzt habe ich ein Element aus der Menge x, aus der Menge m gefunden. Der hat, dass Omega 1 kleiner ist als x. Na, und dann kann Omega 1 kein Supremum sein, also keine obere Schranke sein. Das widerspricht also der Annahme, dass Omega 1 obere Schranke ist. Ja, und jetzt kann man für den anderen Fall, dass Omega 2 kleiner Omega 1 ist, gerade andersrum argumentieren. Das gleiche Argument widerspricht dann auch der Annahme, dass Omega 2 obere Schranke ist, sodass das Omega 1 ungleich Omega 2 nicht sein kann. Welchen hatten wir jetzt? Omega 2 kleiner Omega 1 argumentiert man analog. Analog, so. So, das heißt, die Annahme der Ungleichheit führen wir zum Widerspruch, sodass die Gleichheit folgt. So, und jetzt schreibe ich hier klein in diese Ecke, dass ganz analog man auch für die Eindeutigkeit des Infimums argumentieren kann. Mit vertauschten Rollen sozusagen. Infimums. Ich hoffe, so, der Satz sagte also, Supremum bzw. Infimum kann es nur eines geben. Kann aber sein, dass es gar keins gibt. Also der Satz sagt nichts über Existenz von. Von Supremum bzw. Infimum. Und natürlich gibt es Mengen, die keins haben. Unbeschränkte zum Beispiel haben halt kein Supremum. So, Unbeschränkte haben ohnehin keins. Ich muss vorsichtig sein. Also sie können natürlich nach oben beschränkt sein und nicht nach unten. Dann haben sie natürlich ein Supremum. Also unbeschränkte Mengen müssen keine haben. So, schreibt mal so. Sodass diese Frage der Existenz eigentlich nur für beschränkte Mengen wirklich von Interesse ist. So, und zum Beispiel, da kommen wir nochmal dazu, im Raum der, oder was heißt im Raum, in der Menge der Ratten.